Freunde, was für eine Podcast-Aufnahme. Wir hatten den Plan, wie immer einen Gast bei uns einzuladen und mit dem ungefähr eine Stunde über das zu sprechen, was die Motorradbranche bewegt. Und das ist auch ganz gut gelungen. Unser Gast ist nämlich ein Hansdampf in allen Gassen, macht 1000 unterschiedliche Sachen und hat uns in der ersten Stunde davon auch wirklich viel berichten können, was uns sehr begeistert hatte. Wir waren so angefixt, dass auf einmal eine richtig hitzige Diskussion entspannt. Damit ihr aber weiterhin die eine Stunde einfach gut hören könnt, haben wir diese Folge aufgeteilt in zwei einzelnen Folgen. Es wird also am Ende einen kleinen harten Cut geben, aber das ist der Start in zwei sehr, sehr spannenden Folgen. Gasgeflüster, hört also unbedingt rein und euer Feedback interessiert uns hier umso mehr. Schreibt uns an info@gasgeflüster.de. Aber jetzt genug der Worte, es geht los, Intro ab.
Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Noch Schweigen im Wald, das jetzt gebrochen wird, denn wir sind wieder zurück am Biker-Stammtisch. Gasgeflüster heißt es. Ich freue mich wahnsinnig, denn wir sind erneut nicht alleine, sondern für mich tatsächlich mit einem Altbekannten hier am Tisch. Wir haben uns tatsächlich, so viel kann ich direkt am Anfang sagen, jetzt, ich glaube, 8 Jahre lang nicht mehr gesehen und so klein ist die Motorradwelt, dass sie wieder verbindet. Bevor wir aber darauf eingehen, muss ich meinen Monolog einmal unterbrechen, um natürlich den zweiten Teil oder die bessere Hälfte dieses Podcasts zu begrüßen. Denn zugeschaltet ist natürlich auch wieder Michel. Hallo Michel, wie geht's dir? Gut, siehst du aus mit einer kleinen Schramme auf der Nase?
Ja, tatsächlich. Ich würde mich aber nicht als die bessere, sondern vielleicht eher als die ergänzende Hälfte dieses Podcasts beschreiben, denn jeder von uns hat seine Stärken und auch Schwächen und ich glaube, wir helfen uns da gegenseitig doch das ein oder andere Mal inhaltlich oder auch verbal aus der Patsche. Wir haben heute aber heute eben diesen Gast, der das vielleicht sogar noch ein bisschen besser kann als wir zwei. Und meine Schramme an der Nase tut eigentlich nicht besonders viel zur Sache. Ganz blöde Geschichte. Ich bin gegen den Tisch gelaufen, was jetzt sich vielleicht irgendwie komisch anhört. Aber verständlich wird, wenn ich sage, der Tisch steht aufrecht bei uns im Flur. Und ich habe so einen komischen Schreibtisch, der so eine Ausbuchtung hat, ne, wo so eine Meeting-Ecke dran ist. Und diese Ecke hängt quasi in den Türausschnitt. Und ich habe nicht hingeguckt, bin reingelaufen, war zu faul, den Tisch wegzuräumen und wurde dafür hart bestraft. Aber ich bin zum Glück nicht auf den Kopf gefallen, sondern nur gegen die Nase gelaufen. Und dementsprechend würde ich sagen, mach du doch mal unseren Gast hier bekannt, unserer Community. Erzähl, wen wir hier heute haben. Denn bei mir ist es nicht ganz so lang her, dass ich ihn getroffen habe und freue mich schon riesig auf das Gespräch.
Ja, also vielleicht so viel vorab. Es stammt noch aus meiner Zeit bei BMW Motorrad. Das war 2017, da stand dann auch ein Event an, das ihn dann sogar in die Mongolei gebracht hat. Und ich durfte einen ganz kurzen Ausschnitt dieser Reise begleiten. Aber bevor wir darauf tiefer eingehen, vielleicht mal allgemein. Man kann nämlich sagen, er ist das, was man wohl einen bunten Hund nennt. Er ist Reiseveranstalter, Vlogger, Reifenverkäufer, Händler für Motorradausrüstung, Markenbotschafter, wenn man das so nennen möchte, Routenplaner, Testfahrer, Filmproduzent und auch ganz frisch Vater geworden. Aber er ist vor allem eins, Motorradfahrer aus Leidenschaft. Und damit darf ich jetzt bei uns am Stammtisch begrüßen Valentin Möhler, a.k.a. Walle on Tour. Hi Walle, schön, dich bei uns zu haben. Wie geht's dir?
Ja, danke lieber Jan, danke lieber Michel für diese Wahnsinnseinführung. Da denkst du echt, was spricht der da so über mich? Aber ja, stimmt, vor 8 Jahren haben wir uns das letzte Mal gesehen, auch eigentlich das erste Mal. Und als ich dich gerade wieder gesehen habe und du meintest, sag mal, kennst du mich noch? Da dachte ich mir so, ey, ja, das Gesicht, das kommt mir bekannt vor. Und mir kam sofort, wir haben uns getroffen in der BMW Motorrad Niederlassung damals zur Übergabe von Trainingsmotorrädern für das deutsche Team, für Martin und Micha im deutschen GS-Trophy-Team. Das war damals natürlich vor der Zeit, wo ich mit Motorrädern auch mehr gemacht habe in der beruflichen Sicht. Da war ich privat einfach in der glücklichen Lage, bei dieser internationalen GS-Trophy mitfahren zu dürfen. Durch einen Qualifier habe ich mich durchgekämpft. Das hat gut geklappt. Und dann gab es eben übergeben von dir diese tollen Motorräder, mit dem wir sehr viel Spaß hatten zur Vorbereitung. Wir haben viel trainiert für die Mongolei. Und Michel, dich habe ich kennengelernt bei einem Metzler Table Talk. Da saßen wir zusammen vor gar nicht allzu langer Zeit. Ich glaube, ein Jahr wird es her sein. Bei BMW Martin, genau in Weyern. Und da haben wir so ein cooles Interviewformat aufgenommen, sehr professionell, von Marvin gefilmt, den kenne ich auch schon länger. Also diese Motorrad-Bubble, wir hatten ja ein kurzes Vorgespräch, die ist halt überschaubar. Man trifft auch immer wieder mal auf die gleichen Gesichter. Ein paar neue kommen dazu, ein paar gehen. Aber der Kreis, die Community, die mir ja persönlich auch alles bedeutet, weil der bin ich für alles eben sehr, sehr dankbar. Ohne die würde nichts klappen. Die kommt immer irgendwie so wieder zusammen. Das macht sehr viel Spaß.
Wobei jetzt hast du gerade... Moment, Jan, ich muss eins einfügen. Ja, weil das wird heute eine ganz wichtige Nummer. Die Personen, die hier den Podcast schon länger verfolgen, wissen, dass ich und GS eigentlich gar nicht so gut aufeinander zu sprechen sind. Für mich ist es halt einfach so langweilig, weil es jeder irgendwie hat. Ich weiß, zähneknirschend, dass es einfach ein saugutes Motorrad ist. Das ist keine Frage. Bleibe aber dabei, es ist irgendwie hässlich. Dem Hersteller bin ich nicht unbedingt so Fanboy-mäßig verfallen. Aber das muss ich dann schon jetzt zugeben. Als ich dich kennengelernt habe, damals 2017, war ich noch so komplett im, wie soll man sagen, Heißsporn-Modus, Supersportler, Rennstrecke, Knie muss schleifen, es muss ballern und so weiter. Und hatte überhaupt keinen Zugang eigentlich zu dieser GS-Welt. Die GS Trophy hat mir bis dato noch gar nichts gesagt. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch einigen da draußen so geht. Deswegen solltest du das gleich einmal kurz erklären. Eins aber noch hinterhergeschickt, war halt für mich der Einstieg in diese Enduro-Welt. Ich weiß noch, dass ich mir dann damals irgendwann mal so eine GS geliehen habe, nachdem ich gesehen habe, was damit nämlich geht. Weil bis dato kannte ich die GS immer nur von ja diesen betagten Reisemännern, wie sie im Buche stehen, die so ein bisschen um die Kurve halt schwingen, sagen, die kann irgendwie alles, aber so wie ein SUV in der Stadt nie wirklich an die Grenzen gebracht wurde. Und da habe ich gesehen, es geht irgendwie auch anders, habe mir ein Motorrad geliehen, bin damit einfach über eine nasse Wiese gefahren, habe mich fast aufs Maul gelegt, war die dümmste Idee meines Lebens, war wirklich sehr naiv, so loszulegen, ohne jegliche Vorerfahrung, aber seither ist ja jetzt viel passiert. Bevor du aber die GS Trophy erklärst, will der Michel jetzt noch unbedingt was sagen. Michel, ich will dich nicht unterbrechen.
Ja, hast du ja tatsächlich schon getan, oder beziehungsweise wir uns gegenseitig, wie das ja klassischer Manier hier bei uns im Podcast ständig passiert, ist aber auch gar nicht schlimm, weil wir uns ja da sehr hervorragend ergänzen. Und bevor Wade jetzt mit der GS-Trophy anfängt, finde ich, sollten wir ihn tatsächlich nochmal fragen. Du hast ihn ja sehr schön eingeleitet und verschiedene Professionen und Eigenheiten ihm schon, ich sag jetzt mal, angedichtet, wie er sich beschreiben würde und wie für ihn tatsächlich alles angefangen hat, weil diese GS-Trophy liegt für ihn so ein bisschen am Anfang und ist ja schon sehr, sehr speziell als Beschreibung, denn wir haben mit Sicherheit Leute, die keine Ahnung haben, wer Walle on Tour ist, weil sie eben genau wie du damals mit dem Thema Reisen noch nicht so viel zu tun haben. Also, Walle, jetzt endlich das Wort wieder zurück zu dir. Wie würdest du dich denn selbst beschreiben und wie bist du denn in diese Motorrad-GS-Trophy-Richtung dann damals gekommen?
Also ich würde mich beschreiben als, ja, wie anfangs vom Jan mal kurz erwähnt, der leidenschaftliche Motorradfahrer, so wie ihr es auch seid. Ich bin auch nicht mit der GS zum Motorradfahren gekommen, sondern bei mir war das wie beim Jan, nur eben 10 Jahre vielleicht früher, dass ich gesagt habe, in 2006, ich habe da so einen Gedanken im Kopf noch aus der Jugend, wo so ganz die ganz coolen Jungs 1998 so eine blaue Yamaha R1 fuhren und das ging mir nicht aus dem Kopf. Damals war ich 14 Jahre alt und dieses Motorrad hat sich so psychologisch tief in meinen Kopf eingebrannt, dass ich immer den Gedanken hatte als Kind, wenn ich mal Multimillionär bin, dann möchte ich gerne dieses Motorrad fahren. Es brauchte dann noch nicht mal einen festen Job. Ich war Student, ich konnte mir aber nebenbei als Chauffeur immer ein bisschen was dazu verdienen. Dann habe ich auch mal was von meiner Oma bekommen und dann hatte ich 5.000 Euro zusammen und damit konnte man sich dann so eine Yamaha YZF R01 kaufen. Also wirklich die allererste. Es war mein Traummotorrad. Ich hatte auch nur Knie am Boden und schnell um die Kurve und Scheiß auf irgendwelche Tempolimits im Kopf und habe dann eine gute Zeit gehabt. Ich muss sagen, ich hatte eine sehr gute Zeit, zu einer Zeit, wo das noch einigermaßen vertretbar war. Einigermaßen, würde ich sagen. Strecken wie Kesselberg und Sudelfeld waren noch nicht so, wie sie vielleicht heute sind, jetzt hier im Oberbayerischen, wo ich damals beheimatet und immer noch beheimatet bin. Und unterm Strich kann man nur sagen, überlebt, nie zum Sturz gekommen, nie verletzt gewesen, viel gelernt, aber eben auch festgestellt, dass so ein Motorrad, vielleicht jetzt auch komplett ohne Technik, ohne ABS, da werden jetzt einige sagen, hey, genau richtig. Aus der heutigen Sicht würde ich sagen, das Schlechteste, was du eigentlich machen kannst. Voll. Denn aufgrund der Technik, die es heute gibt, sagen wir mal einen Wheelie-Control, einen Enduro oder auch eine Rennstrecken-ABS, hast du ganz andere Möglichkeiten als der kleine Privatamateur. Du bist nämlich auf einmal in einer ganz anderen Hemisphäre unterwegs. Und ich mag es auch gar nicht, wenn man jetzt irgendwie so sagt, verallgemeinheitet, dass man durch die Technik können jetzt alle gut Motorrad fahren. Nee, sie können alle einigermaßen gut Motorrad fahren, aber die richtig guten, da siehst du auch auf der GS oder auf anderen sehr beliebten Motorrädern sehr schnell die Spreu vom Weizen zu trennen, indem sie dann noch etwas mehr können, als vielleicht jetzt, was die Technik dann irgendwie ihnen unterstützt. Aber ich kam zu dem Moment, wo dann ich mal auf der R1, wo ich eigentlich dachte, ich bin schon der Coolsten, von so einer Reisegruppe überholt wurde und mir einfach nur dachte, boah, die sind echt zügig unterwegs, komm, da bleibst mal dran. Und dann hast du gemerkt, dass du dich richtig schwer tust, bis hin zu dem Moment, wo ich aufgeben musste. Und das waren alles so Herren im mittleren bis fortgeschrittenen Alters, teilweise mit Klapphelm und noch eine Zigarre im Mund, so gefühlt. Und in so einem Äffchen-Sitz auf ihrem viel zu großen Motorrad. Aber mich hat diese Bubble-Reiseszene, ich war auch kein Motorradreisender, ich war mal höchstens über Nacht im Südtiroler Raum unterwegs, um die Kurven zu jagen. Und lieber viel, viel Kilometer am Tag, aber Hauptsache von morgens bis abends und wenig genießen, wenig stehen bleiben, wenig Pausen, sondern Gas, Gas, Gas. Man entwickelt sich im Leben weiter, man wird etwas älter. Jetzt habe ich mittlerweile das runde Alter von 40 überschritten. Und es kam aber dazu, dass ich noch bevor die wasserluftgekühlte GS 1200 GS, die mit anfänglich 125 PS 2013 rauskam, konnte ich eine ältere Probe fahren. Ich wollte das nicht. Ich wurde dazu mehr oder weniger gedrückt von einem guten Freund von mir, der gesagt hat, komm mal vorbei, fahr das mal. Und ich dachte so, boah, nee, mir gefällt die auch optisch nicht. Das ist was für ältere Leute. Hat mir nicht getaugt, aber die Probefahrt war, tja, das, was ich auch jedem abspreche, wenn er sagt, ich gehe da mal Probefahren, aber ich kaufe die eh nicht. Da sage ich, da mach keine Probefahrt. Mach einfach keine Probefahrt. Lass es sein. Bleib bei deiner MT-09 oder bei einer Street Fighter oder bleib bei dem Motorrad, was, aber fahr nicht Probe, weil wenn du Probe fährst, wirst du wieder anders denken und eine andere Erfahrung gemacht haben. Ich bin dann Probe gefahren und ich wusste es noch von anderen Motorrädern vorher, die ich mal Probe gefahren bin. Das dauert sehr lange bei mir, bis ich mich so richtig einschieße auf irgendwas. Hier hat es 60 Kilometer gedauert, dass ich denjenigen, von dem ich mir das Motorrad geliehen habe, gefragt habe, weil er musste wieder zurück, ob ich noch ein bisschen länger fahren kann. Das habe ich vorher so auch nicht gemacht. Trotzdem gefiel mir das Motorrad optisch nicht. Aber als dann Ende 2012 die Erlkönig-Fotos von der, das ist jetzt so ein bisschen intern, K50 Baugruppenbezeichnung rauskam von der GS, da war ich Feuer und Flamme. Warum? Weil ich so ein kleiner Techie bin. Und wenn jemand sagt, wir bauen einen Voll-LED-Scheinwerfer, was es damals so jetzt auch nicht überall in jeder Ecke gab, dann hat man mich damit schon so ein bisschen abgeholt. Und
kurze Zwischenfrage für die Nicht-Techies. K50, das ist die R1200 GS gewesen.
Genau, die erste, ne? Wasserluftgekühlte. Es gab davor auch eine luftgekühlte von 2005 bis 2012. Das war dann die K25. Aber das war für mich noch so eine Gummikuh. Ist ja auch so ein Szenebegriff. Der Name kommt auch aus einer ganz anderen Richtung. Aber diese K50 sah für mich schon zum ersten Mal aus wie so ein kleines Transformer-Stealth-Motorrad. Und das gefiel mir auch. Das war das Erste, was mir so optisch gefiel. Und damals habe ich gerade meinen Job gewechselt von einem, ich würde jetzt mal sagen, Werdegang auch im Beruf von echt anfänglich, auch was das Einkommen betraf. Und dann habe ich zum ersten Mal so einen kleinen Karriere-Step gemacht. Ich hatte also die 3,50 Mark, nicht um mir das Motorrad zu kaufen, das muss ich ganz ehrlich sagen, sondern um mir die Finanzierung zu leisten. Weil ich höre immer wieder junge Leute, unter 20, ich war damals 27 Jahre alt, die sagen, ja, nee, ich wurde so erzogen, dass ich mir nur auch so ein Spaßobjekt kaufe, wenn ich mir das komplett leisten kann. Und das fühle ich auch. Und ich wurde genauso erzogen, aber ich habe auch gleichzeitig drüber nachgedacht, ja, bis ich mir das Motorrad aber voll leisten kann. Damals hat das so neu 15, 16, 17.000 Euro gekostet. Dann muss ich aber so viele Jahre darauf verzichten, bis ich es fahren kann. Also finanziere ich es mir. Damals gab es ein gutes Finanzierungsangebot über die BMW Bank. Und ich habe auch mein zweites Motorrad, eine Nachfolger-GS, habe ich auch finanziert. Und jeder, der zu mir kam, jüngere Leute gerade, die gesagt haben, boah, nee, finanzieren, das kann ich mir zwar leisten, ich habe einen guten Job, aber will ich irgendwie nicht. Da sage ich, aber warum? Warum willst du länger warten auf etwas? Da geht's jetzt um Ideologie, ne? Jeder hat so seine eigenen Gedanken. Aber bei einer Sache, wo ich so viel Freude erfahren kann wie beim Motorradfahren. Das ist für mich unvergleichlich zu etwas anderem, was ich so machen kann. Und ich bin auch schon schnelle Autos gefahren. Ich hatte auch schon mal eine nette Freundin. Jetzt habe ich eine Top-Frau. Das ist alles anderer Spaß. Aber Motorrad ist so
was Eigenes für sich. Ich wollte gerade sagen, du hast deine Frau ja hoffentlich nicht finanziert.
Genau. Das musste ich ja zum Glück nicht. Aber beim Motorrad, da war es einfach so, da habe ich gesagt, ey, ich fange lieber ein paar Jahre früher an mit dem richtigen, tollen Spaß. Und um ehrlich zu sein, ich würde das auch nur jedem heute, der jünger ist, der dafür leben möchte, ich habe dafür gebrannt, ne? Ich habe dafür alles gemacht, auf so einem Ding relativ früh zu sitzen, um erstmal zu spüren, das ist so ein himmelweiter Unterschied, das Motorradfahren auf einer Supersportler oder auf einem Sportmotorrad im Vergleich zu einer Reise-Enduro. Du hast auf einmal dieses, Alter, du kannst schneller sein als die meisten, wenn du willst. Du kannst aber auch einfach mal da hinten so ein Treckerpfad auf dem Berg folgen und setzt dich da oben einfach mal eine Dreiviertelstunde hin auf so eine Bank oder auf dem Boden und schaust in die Ferne und genießt einfach mal die Umgebung. Das bisschen entschleunigt auch, aber gleichzeitig, wenn du Bock hast, zügig zu fahren, und ich bin so jemand, ich propagiere sozusagen das sichere, dynamisch Fahren. Also ich bin ein schneller Motorradfahrer, immer im Rahmen der sicheren Fahrlinie. Deswegen, die GS spiegelt für mich halt einfach ein Motorrad wider, was diese zwei Bereiche plus dann noch das Enduro und Gelände so gut miteinander verbindet. Und Jan, wir haben, was das Thema Fanboy betrifft, einen ungefähr gleichen Stand. Ich bin überhaupt gar kein Fanboy einer Motorradmarke. Ich finde Ducati zum Beispiel unfassbar geil. Damals hat Benelli noch Supersportler gebaut. Wisst ihr noch, mit diesen zwei gelben Propeller hinten im Heck drin?
Tornado, also, Trail, ja, klar.
Das war unfassbar. Oder eine F4, mit den vier Auspuffrohren.
MV Augusta, ja.
MV Augusta. Das sind einfach traumhafte Motorräder. Ja? Und ich würde nie sagen, ich würde ein Motorrad aufgrund einer Marke kaufen. Ich würde auch ein Motorrad nicht aufgrund einer Farbe kaufen. Kann man ja sehr unlackieren. Hat man bei mir vielleicht schon mal gesehen, für jemanden, der mein Motorrad vielleicht kennt. Aber für mich war immer wichtig, dass das zuverlässig ist, dass das bei Tag, Nacht, Wind, Wetter, warm, kalt immer anspringt, dass das gut fährt. Und zwar nicht nur weich, komfortabel, sondern auch bretthart und geil um die Kurve. Und
wenn ich dich da jetzt kurz unterbrechen darf, ich glaube, der Tech-Enthusiast ist komplett durchgekommen, der Werdegang auch. Bisschen versuche ich aber den roten Faden wieder zurückzuziehen, weil unbedingt. Du hast natürlich jetzt einen Einblick gegeben, wie du sozusagen deinen Werdegang absolviert hast oder so deine Motorradleidenschaft auch gestartet hast. Der Farbe Blau, das war ja initial das Codewort mit der R1, bist du ja ein bisschen treu geblieben, wenn man so deinen, nenne es mal Markenauftritt so sieht und auch immer deine Motorräder. Grundsätzlich war ja aber die Frage dann auch, wie würdest du dich denn heute bezeichnen? Was bist du? Weil irgendwie ist schon ganz viel rausgekommen. Also irgendwie ja Abenteurer in Anführungszeichen. Man kann aber auch sagen, einfach offen für Neues. Entdeckungslustig, sei es Motorräder unterschiedlicher Art auszuprobieren, aber halt eben auch die Straße zu verlassen, nach rechts abzubiegen, um dann nach da oben zu gehen und einfach mal den Moment zu genießen. Gleichzeitig, ich habe es ja in meinem wahnsinnig tollen Intro so ein bisschen benannt, was du alles so machst, aber auch, wenn man auf deine Website geht, das ist ja Wahnsinn, wie viel Reiter es dort alles gibt. Ne? Also du kannst irgendwie auf Home gehen, du kannst auf Videos gehen, Partner, Premium und so weiter. Deswegen in einen Satz zusammengefasst.
Also heute würde ich mich bezeichnen als der motorradfahrende Unternehmer. Ja, denn das einzige Hobby ist jetzt zu einem Vollzeitjob geworden. Nicht nur für mich, mittlerweile mit Angestellten und einem Team drumherum, mit Büro, mit Showroom, mit allem drum und dran. Und ich würde auch sagen, das sind alles gesunde Zwischenschritte, die passiert sind. Ich möchte nachhaltig mein Projekt Valle on Tour halt auch leben können. Ich möchte damit meinen Lebensunterhalt mir verdienen. Dieses Verdienen ist ja gegenüber der Community, ist auch ein bisschen Leuten recht zu machen, sie Leute zu unterhalten, aber nicht nur in Form von YouTube-Videos, sondern eben auch geführten Motorradreisen oder auch in Form von vernünftigen Produkten, für die ich meine Hand ins Feuer lege. Bei mir gibt's im Shop keinen einzigen Artikel, wo ich sage, naja, den nehme ich halt auf, weil der wird schon irgendwie verkauft und da ist ein bisschen Marge dran, da kann man ein bisschen Geld mit verdienen. Das Geld ist gut, dass man es verdient. Das ist auch richtig, dass man Geld hat im Leben, denn sonst kommt man nicht weiter, sonst kann man auch nicht mal verrückte Dinge ausprobieren, die vielleicht auch schief gehen, die Leute nicht so richtig mitbekommen. Für mich geht's aber, und das sage ich auch immer meinen Kunden, die jetzt mit mir Termine, Beratungstermine in meinem Showroom machen, mir ist es völlig wurscht, ob du ein paar Socken für 30 Euro kaufst oder dich komplett von Kopf bis Fuß einkleidest und nachher mit 3, 3,5 oder 4.000 Euro da rausgehst. Mir geht's darum, perfekte Beratung, authentisch sein, diese Leidenschaft fürs Motorrad, sich auch mal andere Geschichten anzuhören. Es gibt da draußen so viele Leute, die viel mehr erlebt haben als ich. Die können es vielleicht nur nicht so erzählen, die können es vielleicht auch nicht so rüberbringen und wollen das vielleicht auch gar nicht. Die wollen gar nicht im Mittelpunkt in der Öffentlichkeit stehen. Ich sag, jeder, der sich bei YouTube präsentiert, der möchte ja so ein bisschen auch sich nicht jetzt in den Mittelpunkt drängen, aber der stellt sich ja irgendwo dar. Und selbst wenn man ihn nicht sieht und man hört nur eine Vertonerstimme oder sowas, man präsentiert sich, weil am Anfang habe ich auch öfter mal so einen Spruch bekommen von wegen, ja, ist ja voll der Selbstdarsteller. Ja, korrekt. Es sind alle, die sich bei YouTube darstellen, letztendlich Selbstdarsteller, weil die stellen sich ja selber dar. Das ist also gar nichts Verwerfliches. Und wenn auch jemand mal so sein Hobby Reisevideo vom Motorradurlaub, so ging alles bei mir los in 2015. Ich bin nach Sardinien gefahren, ich habe mir eine GoPro gekauft. 3, 4 Wochen vor der Reise kam DJI, der heutige Marktführer für Konsumentendrohnen mit der Phantom 3 Pro auf den Markt. Die habe ich mir gekauft, weil ich Techie bin, weil ich mir dachte, wow, wir können Luftaufnahmen vielleicht irgendwo von einem kleinen Strändchen auf Sardinien machen, die nehme ich mal mit. Ich hatte damals überhaupt keine Ahnung von irgendetwas, aber ich habe vieles ausprobiert. Ich war der Erste, der so mit während der Fahrt mit kleinem Finger und Daumen und die Steuerung über den Tank mit so Fahrradexpandern gespannt hat, der während der Fahrt geflogen ist. Und irgendwann hatte ich da sogar einen Flow raus, mit 2 Fingerchen sowas zu fliegen.
Damals gab es keine irgendwas von dynamisch sicher propagiert? Klingt für mich nach dem absoluten Einmaleins. Während des Motorradfahrens noch mit 2 Fingern eine Drohne geflogen. Kein Thema.
Ich will das ja auch nicht anderen unbedingt aufmerzen, so ein sicheres Motorradfahren. Dazu muss man auch noch eine WhatsApp-Nachricht parallel schreiben. Nee, das ist dann etwas, das ist dann so, das muss jeder für sich bestimmen. Nein, bei mir geht's natürlich auch gerade bei den Gruppenreisen darum, dass alle Spaß haben, egal ob du jetzt ein Vollgasheizer bist oder so ein ganz ruhiger, der schon seit 40 Jahren bloß nicht aus seinem Rhythmus rausgebracht werden möchte, dass du den beiden einfach zeigst, wo kannst du noch etwas optimieren? Ich habe gerade Sardinien-Tour 2025 in der Vorbereitung. Sardinien, für mich die motorradfreundlichste Insel dieser Welt mit unfassbaren Strecken. Kannst du wochenlang Motorrad fahren, bist nicht einmal in die gleiche Kurve gefahren. Tollster Belag. Und da habe ich 2024 auch eine Reise gemacht. Und jemand hat an dieser Reise teilgenommen, ein ADAC-Fahrtrainer hat an dieser Reise von mir teilgenommen. Und der hat anschließend in seinem Video-Feedback, ich mache immer so am letzten Tag, es kommt demnächst auch bei Instagram, in meinem Profil dieses, bewerte doch mal diese Reise. Und der hat einfach nur gesagt, wir sind 12 Tage im Training gewesen. Warum? Weil ich auch viel vorausfahre, per Headset verbunden bin und sage, fahr den Gang, nutze den Bremspunkt, jetzt rein, jetzt raus, jetzt wieder am Hahn ziehen. Stell mal die Modi um, setz dich mal anders hin. Und auf einmal merken die Leute, ach, das habe ich ja noch gar nicht so berücksichtigt, entweder hoher Touriger, untertouriger, Fußrasten mitzuverwenden. Was ist ein Lenkimpuls und was kann ich trotzdem noch durch Gewichtsverlagerung so beim Fahren machen? Und das ist auch einfach etwas durch so eine geführte Motorradreise, die viele belächeln. Und ehrlich gesagt, ich auch. Ich würde niemals eine geführte Motorradreise buchen. Die Standard 0815-Reise, wo Herbert und Hildegard einmal im Jahr eine Motorradtour machen. Bei mir geht's halt darum, du sollst bitte nur als Interessierte oder als interessierter Motorradfahrer, Motorradfahrerin bei mir eine Reise buchen, wenn du Bock hast, richtig am Hahn zu ziehen und trotzdem alle 50 Minuten eine Pause zu machen und die Umgebung zu genießen. Jetzt ab.
Also, du hast jetzt ja einen ziemlich heftigen Rundumschlag gemacht, so ein bisschen die Erfahrung schon angekratzt, das, was du jetzt aktuell auf die Beine gestellt hast, sei es jetzt den Shop als auch die Touren. Und du hast 2 Sachen herangesprochen. Das war einmal Erfahrung und die gute Beratung. Das hatten wir jetzt tatsächlich auch in dieser Ausführung zu dieser Sardinien-Tour und dem, ich sag mal, Fahrguide-Thema auch mit transportiert gehabt. Jetzt für mich die Frage, und die stellen sich jetzt vermutlich auch viele der Zuhörenden, die dich eben, wie gesagt, nicht kennen, Wo kommt das denn her? Also wie hast du dir das angeeignet? Wo hast du die Erfahrung gemacht? Also sowohl, wenn es jetzt darum geht, die entsprechenden Features für die Reisen zu empfehlen, sei es Kleidung, Ausrüstung, als auch quasi, ich sag mal, die Empfehlung zu geben, nutze diesen Gang, diese Schräglage, dieser Bremspunkt, weil das ist ja so, gerade was diesen fahrdynamischen Aspekt angeht, ist es ja eher schon was, was man auf der Rennstrecke verortet, ne? Dass man wirklich so präzise an bestimmten Dingen agiert und auf der Landstraße ja nicht so oft erlebt. Also wo kommen denn da deine verschiedenen Erfahrungswerte her und welche Stationen haben dazu geführt, dass du das heute so gut weitergeben kannst oder weitergibst?
Ich würde sagen, 20% sind eigengemachte Erfahrungen, aber 80% sind Unterstützung durch andere Menschen. Damit möchte ich folgendes Beispiel geben. Du bist jahrelang auf deinem super motorisierten Motorrad unterwegs und glaubst auch immer, dass du ein echt guter Motorradfahrer bist. Und du würdest auch in deinem Glauben so weiterfahren, weil es funktioniert doch gut. Du fährst zügig, du fährst da um die Kurve, es alles sieht gut aus, du hast einen geilen Anzug an, ein cooles Moped und glaubst einfach, du bist der Typ. Und dann triffst du auf eine Gruppe anderer Leute vielleicht, die haben alle gar nicht so geile Bikes. Die sehen auch vielleicht nicht so cool gekleidet aus, aber die fahren Kreise um dich. Also irgendwas machen die ja anders. Also musst du es dir abschauen. Du musst verstehen, warum ist der so viel besser. Du musst mit ihm sprechen, du musst aber offen sein. Du musst auch auf Leute zugehen können. Du musst das dann aufsaugen. Und ich erlebe immer wieder Leute, auf die musst du ganz anders zugehen, wenn du ihren Fahrstil kritisierst, weil er zu gefährlich ist, weil er in Linkskurven dauernd im Gegenverkehr ist und weil er insgesamt...
Also mit dem Oberkörper meinst du jetzt natürlich,
korrekt,
ne?
Einfach raus aus dem Gegenverkehr verhindert ganz viel Schwerverletzungen. Und das muss man einfach immer wieder propagieren. Am besten einmal pro Minute und sich immer wieder in den Kopf reinrücken. Und ich bin nicht derjenige, der sich an jedes Tempolimit hält. Gerade nicht im Ausland, gerade in Italien, wo vieles auch eher Empfehlung ist. Gerade auf den kleinen Passstraßen, sagen wir es mal so, wo wenig los ist. Und da geht's mir einfach darum, du erlebst sehr viel selbst. Also die Selbsterfahrung ist aber nur ein Teil, weil du kannst dich nur, du kannst deine eigenen, wie soll ich sagen, dein eigenes Level, wo du sagst, hier bin ich echt am Limit von 100%, wie willst du das verschieben? Indem du siehst, ah, das ist mein Fehler. Also es geht um das Thema Training durch Anschauen, durch Mitdenken, durch Abgucken. Ich glaube, viele Leute haben schon viel so gelernt, vor allen Dingen kleine Kinder. Die gucken sich erstmal an. Ah, Moment, das ist heiß, habe ich gesehen, der hat sich verbrannt, da fasse ich da nicht dran. Und genauso ist es eigentlich auch bei mir gewesen mit dem Motorrad. Und das ist ja so das Thema Fahren. Ich bin auch dann immer mehr in Gruppen gefahren. Gruppen sind auch bei vielen verpönt, die sagen, boah, nee, Gruppen, das mag ich überhaupt nicht, da geht's nichts vorwärts. Ja, wer das behauptet, ist immer in falschen Gruppen vielleicht mitgefahren. Da muss man auch gucken, von welchen Gruppen verabschiedet man sich. Wer ist auch vielleicht immer über seinem Limit unterwegs? Ist das vielleicht auch nicht so ganz gesund fürs Leben? Oder wer langweilt dich auch charakterlich? Mit wem kommst du gut aus? Und auch hier ist es immer wieder ein Spagat, so Gruppen zusammenzuführen, die aus ganz unterschiedlichen Ecken unseres Landes oder auch über die Grenzen hinauskommen, die unterschiedlich Alter haben, die unterschiedlich im Leben stehen, Berufe haben, Motorräder fahren. Da gibt's mal den einen, der glaubt, er ist der absolute Superheld, weil er ein super Business hat. Und der andere ist vielleicht noch im Studieren und es fühlt sich vielleicht total so, wow, fehl am Platz. Nee, die musst du zusammenbringen. Die musst du zu guten Freunden machen. Und das geht, wenn du derjenige bist, der auch mal eine Schnittstelle zwischen Menschen sein kann. Da muss man auch so ein bisschen Charakter für sein. Lernt man aber. Genauso ist es, vor einer Kamera zu stehen, seine eigene Stimme zu hören. Ihr könnt das vielleicht selber genauso bejahen. Am Anfang hörst du dich nicht gerne selbst. Am Anfang siehst du dich nicht gerne selbst. Später ist das irgendwann das Normalste auf der Welt. Und es ist auch nicht mehr irgendwie komisch für dich.
Da kommen wir jetzt auf die einzelnen Punkte, weil das möchte ich dann jetzt doch nochmal beantwortet wissen. Unternehmer auf Motorrad oder fahrender Unternehmer, so hast du dich genannt. Das heißt, ein paar Blöcke haben wir jetzt rausgehört. Du machst Veranstaltungen im Sinne von Reisetouren. Du gibst sozusagen auch Touren an. Du machst Videocontent. Damit bist du eigentlich auch gestartet und groß geworden. Aber du hast jetzt eben auch schon von einem Shop gesprochen. Ich glaube, der ist relativ neu und das Ganze auch noch als frisch gebackener Vater. Also wenn du jetzt mal kurz und bündig die einzelnen Themenfelder benennen musst, die du dir jetzt so alles so abdeckst, wo du oder womit sozusagen oder wofür Valle on Tour steht, was sind das denn alles? Also die genannten Punkte, was habe ich vergessen?
Also das Videothema ist eigentlich das, was die Reichweite erzeugt. Damit verdienst du prinzipiell nicht das Geld, was du benötigst, um ein Geschäft zu führen oder Mitarbeiter zu bezahlen und auch dein eigenes Leben zu finanzieren. YouTube in meiner Größe, ich bin wirklich klein im Vergleich zum internationalen Vergleich, weil ich einfach deutschen Content mache und ich mache nicht so viel. Und ich mache auch sehr spezifisch das Reisethema. Das interessiert jetzt gerade so die jüngere, sehr werbestarke, werberelevante Zielgruppe nicht so sehr. Die interessieren sich eher für, ja, wer fährt cool durch Hamburg auf dem Hinterreifen? Das mache ich halt gar nicht. Ich mache eher den Content, der jetzt für mich in Ordnung ist, aber den hauptsächlich ältere Leute gerne schauen. Oder ich sage nicht ältere Leute, sondern im besten Alter. Das Alter zwischen 55 und 65 ist halt meine Zielgruppe. Das muss man so sagen. Und einige von euren Zuhörerinnen und Zuhörern werden sich wiederfinden und andere werden sagen, aber warum? Ich bin noch 25, fahre auch eine GS. Ich bin auch deine Zielgruppe, richtig?
Aber bist das ist tatsächlich der Punkt. Und das, also da muss ich kurz zwischenhaken, weil das war eine Frage, die ich mir vorher aufgeschrieben habe. Mhm. Also erstmal solltest du dich ja nicht, wie sagt man, unter dem Scheffel stellen, wenn man sich kleiner macht?
Das liegt unter dem Scheffel
stellen, ja. Aber wenn du jetzt so eine Itchy Boots nimmst mit irgendwie über 1 oder 1,5 Millionen Abonnenten.
Ja, nach oben hin kannst du dich ja immer vergleichen. Könntest du auch Quentin Tarantino nehmen und sagen, wow, also natürlich. Aber ja, ich finde einfach, oder woher kommt diese Frage? Wir hatten hier ja auch schon im Podcast den René, a.k.a. Moto Zets. Weiß nicht, ob du den kennst. Der macht auch Reisevideos und die sind, ich hoffe, ich trete euch da jetzt nicht irgendwie an Schienbein, wenn ich sage, ähnlich, weil es irgendwie cineastisch aufgebaute Videos sind, Reiseberichte, coole Drohnenshots. Und ich habe auf der einen Seite einen heiden Respekt davor, erstmal dieses ganze Videomaterial zu sammeln, den Blick dafür zu haben und vor allem immer anzuhalten und das zu machen, wenn man halt nicht gerade mit zwei Fingern auf dem Motorrad da.
Aber das muss bei dir im Blut drin sein.
Ja, genau.
Wenn du,
also,
wenn aber du stehen was ich bleibst, um eine Aufnahme zu machen, weil du sagst, oh ja, das verlangt irgendwer, deine Community oder der Zuschauer, dann würde ich dir ganz ehrlich sagen, überdenke das nochmal, in meinen Augen ist ein Thema verfehlt.
Ja, also genau, deswegen weiß ich, das wäre überhaupt nicht meins und wollte sozusagen nur einfach Respekt zollen, weil ich einfach weiß, und das wird ja auch oft vergessen, wenn jetzt irgendwelche Leute auf YouTube groß werden, ja, ihr macht halt Videos und dann verdient ihr so, das ist schon hart erarbeitetes Geld in dem Sinne, oder es ist halt einfach Arbeit. Weil während ich es halt liebe, Motorrad am Stück zu fahren, am besten 3 Stunden ohne Pause, Kurve, 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 und es als richtigen Nervfaktor erachte, stehen bleiben zu müssen jetzt, ja, und da wissen wir halt schon, das ist einfach nicht mein Job. Zieht ihr, ich rede jetzt von euch im Plural, so das halt irgendwie durch und kommt irgendwas bei rum. Und ich finde das wahnsinnig beeindruckend und es sind coole Bilder. Gleichzeitig muss ich aber sagen, wenn ich dann sehe, das sind halt dann eben doch irgendwie 20 bis 50.000 Aufrufe mal von so einem Video, muss ich irgendwie mal sagen, krass, also für mich sind das enorm hohe Zahlen, weil wir wissen ja, wie viele Leute Motorrad fahren in Deutschland, sind ja jetzt nicht unendlich viele. Und dann schauen sich das irgendwie so Leute an. Ich muss sagen, ich schaue mir weder irgendwelche Wheelie fahrenden Leute irgendwie an, schaue mir aber auch solche Reiseberichte an. Man muss aber auch dazu sagen, ich höre auch keine
Ahnung. Also du schaust dir nicht an, wollte sagen.
Genau, ich schaue es nicht an so. Und zwei Fragen. Also die eine hast du schon so halb beantwortet. Wer schaut sich das an, auch in voller Länge? Warum? Und zum anderen, würdest du dir das selbst auch anschauen?
Das sind hervorragende Fragen. Ja,
die, ich weiß, ich bin einfach der investigative Journalist vor dem Herrn hier.
Das sind
ja, wir haben uns ja vorher abgesprochen.
Das sind auch die Fragen, die natürlich jetzt Unternehmen oder Werbepartner interessieren. Ne? Wer schaut sich dein Content an? Wie alt, Demografie ist dein Kanal? Wie lange schauen sie im Schnitt einen Beitrag an? Hier kannst du sagen, auch mal für die, die da draußen auch darüber nachdenken oder ihre Daten mal vergleichen wollen, was bedeutet eigentlich durchschnittliche Zuschaudauer? Was ist denn gut? Du kannst sagen, bei einem Beitrag, der 20, 30 Minuten geht, also in der heutigen Zeit der schnelllebigen TikTok, Internet, Instagram, Reels, ist also 20 bis 30 Minuten extrem lang. Erreichst du hier aber eine Zuschaudauer im Schnitt, das heißt, die Leute gucken die 30 Minuten und die Leute, die 10 Sekunden gucken, erreichst du hier im Schnitt eine Zuschaudauer von 40%, sagen wir sogar 35%, bist du in einem ganz, ganz, ganz starken Bereich, weil viele, wie gesagt, ja, vielleicht weil sie auch nach 2 Minuten gestört werden und gucken das irgendwann später weiter, aber die fliegen erstmal durch die Statistik durch. Schaffst du es also im Bereich von 30-40% durchschnittliche Zuschaudauer zu sein, dann bist du auf einmal jemand, der, ja, Klicks ist das eine, aber Stunden, die du abspielst da draußen bei den Leuten, auch viel am Fernseher. Mittlerweile gucken 30-40% die Leute das am Fernsehen, nicht mehr am Handy oder am Computer, am Tablet. Dann bist du halt auch einfach für einige Hersteller interessanter. Aber durch YouTube selber Geld zu verdienen, wenn du jetzt sagst, wow, da hat mal jemand 50.000 Aufrufe, du musst dir so rechnen. Es gibt bei YouTube, je nach der Kategorie, in der du Videos hochlädst, bei mir ist das jetzt Reise und Events, hast du die und die Werbepartner hinter dir stehen, die du ja gar nicht selber organisierst, das macht ja alles Google für dich. Aber bist du jetzt jemand im Kosmetikbereich, hast du eine ganz andere Armada hinter dir. Also dieser Reisebereich ist wirklich nicht hoch monetarisiert. Was heißt monetarisiert? Bei meinem Kanal, wo die Zuschauerdauer relativ lang ist, wo der Zuschauer dahinter etwas älter und somit auch etwas mehr Vermögen vielleicht hat und somit für die ein oder andere Unternehmung sehr interessant ist, bekommt YouTube/Google für 1000 Zuschauer ungefähr zwischen 12 und 15, manchmal auch 17 Euro pro, nicht, dass ich jetzt gerade was Falsches sage.
TKP, doch, also 1000 Kontaktpreis.
Pro Tausender. Ja. So, davon bekommst du als YouTube-Content-Creator die Hälfte. Sagen wir jetzt mal, wenn man 16 Euro der Werbeveranstalter dort ausgibt, kriegst du 8 Euro. Davon bezahlst du deine Einkommensteuer, wenn du einen gewissen Umsatz hast, deine Gewerbesteuer und so weiter. Es bleiben letztendlich so 3,50 Euro übrig pro 1000 Zuschauer. Wenn man das jetzt also mal 50 rechnet, ist das ein sehr überschaubarer Betrag für etwas, wo du ja viel Geld für investierst in Technik, die Zeit, Motorräder und so weiter und so fort. Aber, und jetzt kommt das große Aber, die Reichweite, die du dadurch generierst, Leute auf dich aufmerksam machst, aha, der bietet auch eine geführte Motorradreise an. Der bietet sogar den Helm, den er da trägt, in seinem eigenen Online-Shop an. Der macht eine Kinotour über einen Türkei-Beitrag in 28 Kinos in Europa. Und der ist auch mal auf den BMW-Motorradtagen auf dem SW-Motec Open House. Das heißt, den kann ich auch mal persönlich kennenlernen, den kann ich auch mal fragen. Was? Da steht sogar auf der Website, man kann den einfach anrufen oder per WhatsApp schreiben, 24 Stunden am Tag. Das sind die Punkte, die dann erst kommen. Aber YouTube, ohne YouTube würde nichts bei mir funktionieren. Wahrscheinlich.
Jetzt hast du umschrieben und umrissen, wie groß der Aufwand ist, wie wenig das in Anführungsstrichen direkt monetarisierbar ist. Das hat sich bei dir jetzt natürlich verändert, weil du ja, wie du vorhin schon beschrieben hast, ne, der motorradfahrende Unternehmer inzwischen bist. Aber für diejenigen, die jetzt heute einen kleineren Account haben, das war ja bei dir damals auch so, ne? Genau. Beschreib doch mal ganz kurz, was war denn damals deine Motivation, das überhaupt zu kombinieren, ne? Weil wenn man so bei dir in der Timeline auf YouTube zurückgeht und sich das auch auf Instagram anschaut, die Produktionen, ich nenne es jetzt bewusst Produktionen, das sind ja mehr als einfache Filmchen, die waren ja schon immer relativ umfangreich, von Beginn an eigentlich sehr versiert gemacht und dementsprechend ist natürlich sowohl in das Reisengeld geflogen, in das geflossen, in das Equipment ist Geld geflossen und du musst dich ja im Nachgang, wenn du so ein komplexes Video machst oder so ein aufwendiges Video, auch nochmal, ich sag mal, netto 2,5 Arbeitstage hinsetzen, um das quasi zu realisieren. Wo kam die Motivation? Warum hast du es?
Warum? Also die Antwort darauf ist eine Motivation, wenn die dein Hauptbestreben ist, nämlich Geld damit zu verdienen, wirst du scheitern. Meine Motivation am Anfang war, einen netten Reisefilm zu produzieren und zwar irgendwie schon interessant aus mehreren Kameraperspektiven mit einer Drohne über meine erste Motorradreise. Ich war vorher noch nie über Nacht großartig unterwegs und habe in 2015 mit meinem besten Kumpel Alex eine Fahrt nach Sardinien gebucht. Eine Fähre, eine Übernachtung, pauschal immer am Tag erst gebucht. Ganz spontan, nicht pauschal, spontan, über Booking. Und wir sind losgefahren und am letzten Fahrtag auf Sardinien fiel mir irgendwie so auf, ey, ich sammle hier echt guten Content, gutes Material. Ich filme uns auch mal dabei, wie uns was Missgeschickliches passiert. Ich brauche mal so eine Anmoderation. Ich muss mal, kannst du mal bitte die GoPro halten? Ich muss mal was sagen. Am Anfang dachte ich so, das wird so ein Film für die Mama, dass sie sich mal zu Hause oder der Papa, die sich das mal angucken können. Den darf ich aber gar nicht so viel zeigen, weil die sind überhaupt keine Motorradfahrer und keine Motorradfans. Die finden das alles viel zu gefährlich und mein Vater sagt nach 2 Minuten, mach das aus, ich kann sonst nicht schlafen. Die sind da sehr, sehr vorsichtig. Die mögen das überhaupt nicht, was ich mache. Haben sich aber mittlerweile ein bisschen mit abgefunden. Aber so ist es entstanden. Ich habe dann was einmoderiert. Ich dachte mir, hey, wir machen eine Intro-Sequenz. Da muss eine Intro-Sequenz darüber. Damals alles mit iMovie, kostenloses Schnittprogramm bei jedem Mac dabei, geschnitten. Musik über die YouTube-Bibliothek runtergeladen. Die ist dann kostenfreie YouTube-Musik. Muss man sich keine Gedanken über irgendwie Lizenzen, GEMA etc. machen. Und so ging das los. Und auf einmal sehe ich, ey, das gucken 10.000 Leute.
Das aber warum? Das ist ja meine Frage.
Weil die Leute Bock haben, eine Reise zu sehen, Inspiration sich zu holen, das vielleicht sogar nachzufahren. Weißt du, die nachfolgende Frage, die viele dann haben, warum kaufen sich Menschen bei dir im Shop die Route, die du gefahren bist, gegen Geld?
Ja, warum?
Weil sie eine perfekt organisierte Routenplanung von mir bekommen, mit allen Sehenswürdigkeiten, wo ich sage, fahr da vorbei, das kam vielleicht auch gar nicht im Video vor, weil sie super gute, aber auch preiswerte Unterkünfte direkt vorbereitet haben. Weißt du, das Thema ist, du kannst ja auch selber organisieren, du kannst selber planen, aber ich kenne zu viele Leute, die sagen, ich habe dafür keine Zeit und ich habe auch keine Geduld und ich habe auch keine technische Voraussetzung, ich weiß nicht, wie Basecamp funktioniert, ich weiß nicht, wie das geht. Aber von mir kriegst du eine Routendatei, ein Erklärvideo, wie alles funktioniert, was du berücksichtigen musst, deine Do's and Don'ts, und dann kommen die Leute zurück und sagen, ey, wegen dir bin ich nach Albanien gefahren. Ich war noch nie in Bosnien. Ich dachte, da kann man gar nicht hin. Da wäre ich doch über den Zaun gelegt. Und ich war in Bosnien. Das war die beste Reise meines Lebens. Dank dir bin ich da hingefahren. Und die haben sich diese Routendateien gekauft. Mittlerweile.
Ganz kurz, eine wichtige Frage muss ich an dieser Stelle stellen. Weil du hast es jetzt quasi so beschrieben, wie der kaufende Kunde das von dir bekommt. Also wirklich alles komplett vorbereitet. Und du hast vorhin auch schon angedeutet, als ihr da Richtung Sardinien unterwegs gewesen seid, habt ihr das alles sehr, sehr spontan gemacht. Und Jan hat vorhin auch schon die Frage gestellt, würdest du, also mal abgesehen von diesem Video schauen, würdest du das denn auch so machen? Weil wir hatten jetzt ja unsere Bosnien-Tour, sind da quasi frei Schnauze über Land gefahren. Wir haben natürlich Kalimoto so als Routing-App benutzt, damit wir die Richtung haben. Aber im Endeffekt hatten wir immer die Freiheit, links oder rechts abzubiegen und sind auch an ganz vielen Sachen vorbeigekommen, mit denen wir nicht gerechnet haben, was ja auch auf eine gewisse Art und Weise den Reiz und den Charme so einer Reise ausmacht, ne? Also dieses Abenteuer ist jetzt vielleicht bei einer Fahrt durch Mitteleuropa nicht das richtige Wort, aber so ein bisschen dieses Entdecken, ne? Und wenn ich das aber quasi, wenn diese Entdeckerkomponente fehlt, also wenn quasi alles vorbereitet ist, geht doch da so ein bisschen was verloren. Würdest du deine, also wenn du jetzt eine von dir vorbereitete, in deiner Art vorbereitete Route für, ich sag jetzt mal, Südamerika bekommen würdest, wo du noch nicht gewesen bist, würdest du es nutzen oder würdest du frei Schnauze fahren?
Ich würde sehr viel Geld dafür bezahlen.
Wirklich?
Ja, und zwar als Inspirationsquelle. Wenn ich über Südamerika, über ein Land wie Chile eine Datei bekäme, die in dem Planungsstil ist, wie ich wirklich Sisyphus-Detailarbeit mache. Gerade meine Enduro-Reisen mittlerweile sind so, diese gibt's auf gar keinem Niveau, nur vergleichbar von irgendeinem Anbieter. Und da werde ich oft belächelt, die Leute, die das nicht gekauft haben, und die es gekauft haben, sind sofort stille, weil sie einfach merken, okay, da ist so viel Gedankengut mit dabei, dass wenn ich das nicht machen will, kann ich das machen. Wenn ich das machen will, kann ich aber auch noch darüber nachdenken. Es sind so viele Abwege darin, je nach Schwierigkeitsgrad. Wenn mir das jemand bieten würde für auch ein Land ums Eck, auch für Frankreich, ich würde das sofort machen. Ja, natürlich gibt es sowas wie ein TED und es gibt ACTs, also Trans-Euro Trails und Adventure Country Tracks und so weiter. Das sind ja auch alles nur, warum hat ein Adventure Country Tracks irgendwie 3.500 oder 10.000 Mitglieder? Die diese Routen dort auch käuflich erwerben. Einfach aus dem Grund, die Leute sehnen sich nach der passenden Inspiration für ein Abenteuer. Für ein
Enduro-Abenteuer oder Straßen. Ist meine Frage nochmal. Bedeutet das, wenn du jetzt in ein Land fährst, wo du nicht ein eigenes Paket hast, das du dir vorher anschauen kannst, schaust du auch von anderen Leuten solche Videos in der vollen Länge? Weil das war ja so meine Frage, weil, also das soll diese Videos überhaupt nicht jetzt schmälern oder irgendwie abtun, sondern ich sag einfach, boah, mich da jetzt hinzuhocken, eine halbe Stunde, puh, das ist zwar alles gut gemacht, auch wirklich gut aufgebaut und so, aber in der Zeit hole ich mir ein Bierchen und dann fahre ich irgendwann einfach los. Also natürlich nüchtern dann.
Bin ich komplett bei dir. Ich tue mich immer wieder schwer, auch andere anzuschauen, weil es mich nicht abholt. Mhm. Ich hole bestimmt auch ganz viele Leute nicht ab. Es gibt aber welche, da gucke ich gerne rein. Ich merke aber auch einfach, da mein Tag sehr begrenzt ist von der Zeit, dass ich viel auch durchseppe oder in doppelter Geschwindigkeit abspiele, um vielleicht die ein oder andere Inspiration mir mit rauszunehmen. Aber oftmals, auch mein Blick hat sich verändert über die Jahre. Wenn jemand schreibt, das größte Offroad-Abenteuer meines Lebens und ich sehe, er fährt die ganze Zeit auch in den Westalpen auf befestigten Enduro- oder Schotterstraßen, dann ist das für einen Isländer kein Offroad. Das sind halt einfach nur Naturstraßen. Deswegen hat sich auch da meine Ansicht so ein bisschen verändert und manchmal wird doch sehr groß, und ja, ich gehöre mit dazu, die auch viel reden in einem Video und die dann so Superlative, das Wort Abenteuer halte ich auch für ganz, ganz, ganz schwierig, by the way. Ja, deswegen tue ich mich schwer, andere Sachen anzugucken und ich bin auch jemand, wenn ich jetzt selber so unterwegs bin und ich habe jetzt selber Bock, auch etwas Neues kennenzulernen, finde ich es manchmal auch persönlich spannender, mir nicht Fremdmaterial oder Fremdinspiration zu holen, sondern mich immer am Abend vorher an meine topografische Karte in Basecamp zu setzen und Wege zu finden. Wege, die vielleicht auch noch nicht von einer großen, schweren Zweizylinder-Enduro-Maschine vorher mit voller Beladung und Gepäck gefahren wurden. Und, wie ihr eben schon sagtet, links, rechts abbiegen, Abenteuer. Wenn es nicht klappt, wenn du dann da liegst und meine aktuelle Serie, wir nehmen jetzt hier auf, am 8. Januar 2025 läuft ja jetzt meine Norwegen-Serie an bei YouTube. Dort wird es in der Folge 4 oder 5 zu einem, ja, Malheur kommen. Hier werde ich jetzt zum ersten Mal aus eigener Kraft nicht weiterfahren können. Und die Bergung meines Motorrads stellte sich später als sehr kompliziert heraus, sogar so, dass ich einfach zu Fuß ein paar Kilometer laufen musste, bis dann irgendwann ich wieder auf Zivilisation in Norwegen, das ja ein sehr zivilisiertes Land ist. Aber ich habe genau diese Wege gesucht. Ich habe genau diesen Moment gesucht, nicht für die Klicks. Das wird ja auch oft im YouTuber unterstellt. Nicht für die Klicks, nicht für die Zuschauer, nicht für die Kommentare, sondern nur für mich selbst. Ich fahre Motorrad nur für mich selbst. Wird mir in jedem zweiten Kommentar letztendlich auf so einem Biker-Stammtisch, die mich vielleicht nicht mögen, unterstellt. Ja, du machst das ja alles nur für Geld, Klicks und Fame. So ein Quatsch. Wer das für Geld, Klicks und Fame macht, viel Spaß. Der erlebt seinen 50. nicht und der wird auch nie authentisch sein. Der wird sich immer etwas anlügen. Und das
ist auch OnlyFans die bessere Plattform. So, ne? Da kannst du mehr Reichweite generieren. So, ne?
Vielleicht ist er auch also, da bald. Der erste OF-Motorrad-Content-Creator. Also auf jeden Fall erstmal
nackt durch die Karpaten.
Grandios den Cliffhanger für deine YouTube-Serie platziert. Den Link werden wir natürlich in die Shownotes auch packen. Hey,
vielen Dank.
Aber natürlich muss man sich ja so ein Hobby irgendwie auch verdienen. Da hat ja auch jeder unterschiedliche Wege. Wir hatten hier in der letzten Folge Affe on Bike mal wieder, Affe auf Bike,
ah, cool,
wieder
ja,
mit dabei.
Schön.
Genau, die ja aber genau das Gleiche berichtet. Sie findet ihren Weg, viele finden es toll, aber die Hater hast du eh auf jeden Fall. Ich frage mich halt einfach immer, wie sie sich die Zeit nehmen. Uns reichen ja auch ab und zu irgendwie solche Hasskommentare und was auch immer. Wenn die Leute einfach nichts Besseres zu tun haben, als ihre Zeit damit zu verschwenden, uns was zu schreiben, was uns aber eh nicht ändern wird in der Art und Weise, wie wir unser Leben gestalten wollen, dann sollen sie das bitte machen, ist halt einfach vergeudete Zeit. Aber zum Thema Motorradfahren. Du hast es jetzt gerade gesagt, du machst es, weil es dir da irgendwie auch Freude macht. Trotzdem musst du ja deine Brötchen auch verdienen. Und gerade so eine Tourenplanung, all diese Videoaufnahmen drumherum und so weiter, fressen ja auch nicht unerheblich Zeit. Deswegen, also ist es denn dann auch so, auch für den Content, den du ja trotz allem brauchst, um auch deine Reichweite zu generieren, würdest du sagen, hey, du kannst wirklich auch jeden Kilometer noch genießen? Oder gibt es auch Situationen, wo du sagst, hey, scheiße, ich muss jetzt den Tag rausfahren mit dem Motorrad, um Video zu produzieren, auch wenn es mir eigentlich gar nicht passt? Oder umgekehrt, ist es dann so, dass du so viel drumherum zu tun hast, um deine ganzen Unternehmungen am Laufen zu lassen, dass du eigentlich gar nicht mehr so richtig zum Motorradfahren kommst?
Auch wieder gut so kombiniert, die unterschiedlichen Wege. Das sind Fragen, die mir immer wieder zufließen. Das Thema, wenn ich fahren müsste, weil Content produziert werden würde, dann würde ich das ganze Projekt wieder aufhören und würde mich wieder in den Bürostuhl zurücksetzen und würde Autos verkaufen, was ich früher gemacht habe, und hobbymäßig Motorrad fahren. Weil das ist dann passiert etwas unter Zwang. Und ich habe ja diesen Weg des Hobbyfahrers zum beruflichen Motorradfahrer gewählt, weil mich mein normaler Job genervt hat. Er hat mich einfach nicht mehr glücklich gemacht. Und wenn es also so wäre, dass ich in diesem super tollen Umfeld, was ich mir selber ein bisschen aufgebaut habe, so einen Druck hätte, ich muss irgendwie was tun, ich muss Aufnahmen machen, dann würde ich aufhören damit. Andersherum, ich habe mir eine ganz bequeme Situation erarbeitet, dass A, sehr viel Content aus der Vergangenheit noch aufbereitet werden muss. Wenn du jetzt an diese Norwegen-Serie denkst, da denke ich zurück an das wunderschöne Jahre 2019. Da ist nämlich diese Aufnahme entstanden. Das heißt, ich produziere jetzt Beiträge aus 2019. Ich habe im gesamten letzten Jahr 2014 nicht einen riesengroßen Reise-YouTube-Beitrag produziert, weil ich es A nicht gefühlt habe. Ich war viel mit Kunden unterwegs und ich möchte dann einfach für die, ja, wie soll ich sagen, die zahlende Kundschaft da sein. Ich möchte da nicht mit dem Drohnenfliegen beschäftigt sein, außer das war so von vornherein geplant und alle wissen Bescheid. Aber im Prinzip konzentriere ich mich da auf mich, auf mein Motorradfahren und auf meine mitfahrenden Gäste. Denn das ist mir dann mehr wert, als dann nachher ein halbschariges Video zu produzieren. Für die Videoproduktion möchte ich auch gerne allein unterwegs sein oder maximal zu zweit. Aber ansonsten, ich bin gerne auch ein Einzelgänger. Ich bin gerne allein unterwegs. Und Motorradfahren alleine, gerade auch so ein bisschen durch die Wildnis, nicht zu wissen, komme ich hier noch durch? Und ja, viele sagen, oh, voll gefährlich. Nee, ist nicht gefährlich. Weil wenn es für mich gefährlich ist, dann muss ich aufhören. Dann muss ich auch umdrehen. Und dann weiß ich auch, wann es nicht mehr weitergeht. Und es gibt auch Videos von mir, wo ich auch erst letztes Jahr Content von 2020 produziert habe und entwickelt habe, wo ich sage, auch im Intro-Text, bitte Leute, verurteilt mich nicht für das, was ich tue, denn ich bin einfach, wie ich bin. Ich bin auch ein risikobereiterer Mensch. Und ich weiß, dass viele von euch da draußen auf dem Sofa sagen, Alter, das kannst du nicht ins Internet stellen, das ist doch lebensmüde. Und für mich ist das total lebensbejahend. Aber so unterschiedlich sind die Ansichten. Und ich finde, Toleranz ist so ein wichtiges Wort geworden. In unserer jetzigen Gesellschaft ist man sehr intolerant. Und ich bin super tolerant aufgezogen worden. Hat auch viel damit zu tun, dass meine Mutter vielleicht ein bisschen ausländisches Blut in sich trägt und dass so eine Zeit war, wo das nicht so üblich war. Und wir sind einfach tolerant aufgezogen worden. Und ich bin tolerant gegenüber jedem Menschen. Ich verurteile keinen, der bei mir in den Laden reinkommt. Und gestern Abend war ein Kunde da mit 155 Kilo. Der braucht eine 3XL. Bei einem amerikanischen Hersteller ist 3XL wirklich sehr groß. Und ich verurteile den nicht. Ich sag auch nicht, Alter, nimm doch einfach mal ab. Mach doch einfach mal Sport. Das weiß der nämlich selber. Ne? Das brauche ich dem gar nicht sagen. Und genauso, wenn so ein ganz kleiner, ganz dünner kommt, dann sage ich nicht, boah, du bist aber klein oder dünn. Nee, das sind alles für mich. Und das liebe ich auch so sehr am Motorradhobby. Ich weiß nicht, ob ihr das selber schon mal beobachtet habt. Es gibt andere Hobbys, andere Sparten. Vielleicht beim Klettern oder so, da ist jeder drahtig, jeder dünn, jeder sieht geil aus, jeder hat Muckis und so weiter. Beim Mopedfahren, da geht's nicht darum, wie viel Kohle du hast, was du beruflich machst, wie alt, wie jung du bist oder wie viel du wiegst.
Da geht's darum, also da muss ich ein bisschen reingrätschen. Ich verstehe schon, was du meinst, und es kommt auch sehr auf die Ecke drauf an, aber umgekehrt erlebt man leider auch oft genug, finde ich, wie es einfach darum geht, wer ist der Geilste auf dem Motorrad. Und
sag ich immer auf der Gruppe, das könnt ihr mir alle beweisen, aber ich bin's eh. Damit habe ich den Druck sofort rausgenommen.
Guck mal, also ich bin's nicht. Und ich muss tatsächlich sagen, du hast natürlich einen Punkt. Die Motorradszene ist da in diesem Punkt tatsächlich sehr divers. Das liegt natürlich auch an den unterschiedlichen Möglichkeiten, sich auf dem Zweirad zu bewegen. Also sei es jetzt Chopperfahren, was Jan ja so sehr liebt, Überreisen, Rennstrecke etc. Und wir haben ja auch tatsächlich das, wie soll ich sagen, Motivationsparadebeispiel hier bei uns im Podcast schon gehabt, zusammen mit Christoph 50 Höfer, dessen Motivation ja war, schnell Motorradrennen zu fahren und dafür quasi Gewicht zu verlieren. Ne? Mhm. Und also du kannst natürlich, wenn du das gerne möchtest, in jeglicher Statur Motorrad fahren, sofern es die technischen Möglichkeiten erlauben. Also Größe kann ja auf eine gewisse Art und Weise ein limitierender Faktor sein, Gewicht kann ein limitierender Faktor sein, Kraft natürlich auch,
je nachdem. Aber weißt du, das ist das eine, aber die Toleranz gegenüber anderen.
Absolut.
Das ist das, was ich so ein bisschen meine. Und das auch so zusammenzubringen, das zu leben auf Natur. Die Leute, die bei mir Touren mitfahren, sind normal Leute, die nie eine geführte Reise buchen würden. Und die machen das, weil sie mit dem Walle on Tour aus denen, den sie von YouTube kennen, gerne mal unterwegs sein wollen. Weil die lächeln immer alle, da wird wohl auch ein bisschen zügiger gefahren und so weiter und so fort. Diese Leute zusammenzuschweißen und zu Stammkunden zu machen, das ist geil. Das macht mir unglaublich viel Freude.
Du hast gerade die Toleranz angesprochen und Jan hat zum Einstieg der Folge schon ein sensibles Thema angesprochen, und das ist die BMW, vor allen Dingen vorrangig die GS, die ja, naja, du hast ja vorhin angesprochen, diese Probefahrtoption ist natürlich ein überzeugendes Argument, aber es gibt natürlich eine krasse Gegenbewegung dazu und nicht jeder ist von diesem GS-Motorrad so überzeugt, wie du es bist, und durch die Probefahrt damals wurdest. Also bei dir kam dann direkt der Umstieg auf die GS und du bist ja auch tatsächlich nie wieder davon weggegangen. Was sind denn für dich, ich sag mal, die schlagenden Argumente für das Motorrad? Eine Nachkonkretisierung dann noch. Wir waren ja jetzt Richtung Bosnien unterwegs. Wir hatten eine Aprilia Tour RX660, wir hatten eine F900 GS dabei. Mhm. Also quasi auch eine GS, aber völlig anderes Konzept. Ja. Und ich glaube, mir würde jetzt in Anführungsstrichen, nachdem ich diese beiden Motorräder gefahren bin, im Traum nicht einfallen, mir ein Motorrad mit 250 Kilo unter den Hintern zu schnallen, um so eine Tour zu fahren. Warum? Also, was macht die GS für dich aus? Das war der erste Teil der Doppelfolge Gasgeflüster mit Walle und Tour. In der zweiten Episode erfährst du, warum für Walle die GS das mit Abstand beste Motorrad überhaupt ist. Und er erzählt, warum seine Beziehung zur Marke BMW trotz vieler tausend durch ihn verkauften Motorräder als eher schwierig zu betrachten ist und welche seiner Erfahrungen dazu geführt haben. Abonniere also unbedingt den Podcast, wenn du den zweiten Teil auf keinen Fall verpassen möchtest.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen, über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer, mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. Von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab.
Gasgeflüster, der beste Motorrad-Podcast.